What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die Kryptokurse crashen im Monatsrhythmus, überall werden Mitarbeiterinnen abgebaut und die größte Kryptobank der USA muss zusperren. Aber einer kann in dieser Situation trotz aller Widrigkeiten eine ordentliche Finanzierungsrunde für sein Bitcoin-Startup holen. Julian Liniker von Relay. Wie er das macht und wie er die Marktlage sieht, darum geht's gleich nach der Werbepause. Wir möchten heute eine Einladung an alle Podcast-Hörerinnen aussprechen und zwar zum nächsten Polestar Talk am 16. März in Wien. Da werden wir in einem Live-Podcast unter dem Titel Vom Bergwerk zum Auto mit hochkarätigen Expertinnen über Elektroautos sprechen und zwar konkret über deren Bestandteile, wo die herkommen, über Transparenz in der Lieferkette und was Blockchain und AI damit zu tun haben könnten. Wer am 16. März im Polestar Space Vienna in der Wiener Wallnerstraße ab 18 Uhr mit dabei sein möchte, alle Infos gibt es auf trendingtopics.eu und der Link zur Anmeldung für die Veranstaltung findet sich in den Shownotes. Wir freuen uns. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt heiße ich recht herzlich willkommen im Podcast Julian von Relay. Hallo.
Hallo Jakob, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, schön, dass du wieder im Podcast mit dabei bist. Ich glaube, du bist schon das dritte Mal und heute aus einem ganz besonderen Grund. Um die Finanzierungsrunde soll es gleich gehen. Zuerst mal so die generelle Frage. Eigentlich hat man sich ja gedacht, dass Bitcoin und Co. am Weg der Besserung sind, aber in der Nacht auf Freitag, also wir nehmen jetzt Freitag Mittag auf, sind die Kurse wieder mal gecrashed. Was löst das in dir aus? Bist du dann verärgert, wenn du zu so einer Marktlage aufwächst oder ist das eh Business as usual für dich?
Ja, es ist einerseits Business as usual. Ich bin ja seit 2015 dabei, habe schon den einen oder anderen Crash miterlebt und Bärenmarkt ist nichts Neues für mich. Also manchmal ist halt Hype angesagt und manchmal ist Crash angesagt. Ich glaube, damit muss man rechnen und lernen zu leben im ganzen Bitcoin und vor allem im Kryptomarkt. Und ich glaube eben, für mich ist eigentlich sogar hat es auch positive Seiten. Einerseits Bitcoin ist günstiger, also kann man besser stacken, also kriege ich mehr für meinen Sparplan, mehr für meinen wöchentlichen DCA. Das ist natürlich super. Und andererseits muss man halt auch ganz klar sagen, fürs Business ist Volatilität eigentlich immer gut. Ob der Preis nach oben schießt oder nach unten schießt, bei uns die Relay-Kunden kaufen dann tendenziell mehr, wenn er nach oben geht wegen FOMO und wenn er nach unten geht wegen Buy the Dip, oder? Dann wollen sie günstig eben Sats kaufen und investieren. Dann üblicherweise mehr. Das Schlimmste ist für uns eigentlich, wenn der Preis ganz stabil bleibt. Also grundsätzlich kann ich dem Ganzen auch Positives abgewinnen.
Ah, okay, das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Also volatile Kurse sind gut fürs Business. Gut fürs Business war auch die Finanzierungsrunde, die ihr diese Woche bekannt gegeben habt. 4,5 Millionen Dollar mitten im Krypto-Winter raisen. Jetzt weiß ich natürlich, Relay ist kein Krypto-Startup, sondern ein Bitcoin-only-Startup. Aber trotzdem, wie habt ihr das in dieser Marktlage geschafft? Am Ende muss man sehr positiv, optimistisch in den Investorengesprächen bleiben, während rundherum irgendwie gefühlt alles zusammenbricht.
Mhm. Ja, man muss natürlich sagen, also es war ein riesengroßes, hartes Stück Arbeit und wirklich Props to the Team, zu unserem ganzen Team, dass wir eben entgegen aller Widrigkeiten immer unsere Milestones erreicht haben, weiter gewachsen sind, weiter das Produkt verbessert haben und eben weiter super Kontakte gehalten haben mit guten Investoren, die eben das Ganze auch langfristig sehen, also wirklich auch Bitcoin-Investoren und eben nicht nur Crypto, Fintech oder generelle Investoren. Ich glaube, das war schlussendlich auch das Geheimnis quasi, dass wir einfach wirklich weitergemacht haben, egal ob Bärenmarkt, egal ob eben andere Startups kaputt gehen, egal ob viele andere Investoren nicht mehr aktiv in neue Startups investieren. Wir haben uns nicht davon einschüchtern lassen und einfach weitergemacht und einfach das Ziel vor Augen gehabt und schlussendlich eben dann zum Glück die Finanzierungsrunde zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, trotz aller Widrigkeiten, trotz dass der Markt wirklich alles andere als gut aussieht für ein Early-Stage-Bitcoin-Startup. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben bereits im Q2 letzten Jahres ja angefangen mit dem Fundraising. Also es hat jetzt fast ein Jahr gedauert, was extrem lange eigentlich ist. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir haben ja ein Crowdfunding gemacht im Mai letzten Jahres und das war eigentlich so der Startschuss zu unserer Finanzierungsrunde und idealerweise hätten wir diese wahrscheinlich dann auch im Sommer oder im Q3 letzten Jahres abgeschlossen. Idealerweise, aber dann ist eben ganz viel dazwischen gekommen, oder? Der Sommer, die Supply Chain Crash, FTX natürlich und der ganze Aktienmarkt und vor allem eben auch Kryptomarkt ist in sich zusammengebrochen. VCs haben einfach mal Finanzierungsrunden gestoppt, oder? Und die Prozesse mit den VCs, die Due Diligence Prozesse sind von üblicherweise 3 Monaten auf 6 bis 9 Monate gestiegen. Also echt, war echt, echt schwierig und echt mühsam. Aber umso mehr freut es uns natürlich, dass wir dann die insgesamt 4,5 Millionen ins Trockene bringen konnten und erst noch von großartigen Investoren wie eben Ego Death Capital und Co.
Was war, glaubst du, das ausschlaggebende Argument am Ende, dass die Investoren überzeugt hast, ist das dieser Bitcoin-Fokus?
Ja, absolut. Also Bitcoin-only, non-custodial und reguliert in der Schweiz. Ist natürlich genau die Antithese zu, was FTX war, oder? Shitcoins mainly und dann eben Custody, also nicht Self-Custody, sondern custodial mit Counterparty-Risk und reguliert in den Bahamas. Und das ist genau das, was dann nicht gut gelaufen ist und was dazu geführt hat, dass Kunden Milliarden an Geldern verloren haben und diese Kunden haben dann auch einen neuen Partner gesucht und in uns eben non-custodial, Bitcoin-only und reguliert in der Schweiz so einen Partner gefunden. Das hat auch dazu geführt, dass wir tatsächlich eigentlich sogar eben gewachsen sind im letzten Quartal, als das FTX-Debakel passiert ist und auch jetzt in diesem Quartal sind wir stark am Wachsen. Und das hat, glaube ich, schlussendlich die Investoren auch überzeugt. Das waren dann auch Investoren, die Bitcoin, das Bitcoin-Narrative, eben Bitcoin als digitales Gold, als Long-Term Savings Technology, die das verstanden haben. Wir waren da sehr aligned. Eben Ego Death ist ja bekanntlich ein Bitcoin-Only-Investor und sie waren der Lead in der Runde. Und was sie halt auch sicher überzeugt hat, war, dass wir trotz Bärenmarkt, trotz dass der Bitcoin-Preis irgendwie von über 60.000 auf unter 20.000 gefallen ist, in dieser Zeit sind wir eigentlich entgegen diesen Erwartungen gewachsen, oder? Also trotz, dass der Markt runtergegangen ist, ist unser Business raufgegangen und das ist natürlich etwas, das Vertrauen schafft bei den VCs, weil sie denken, okay, die wachsen sogar, wenn der Markt sinkt. Was passiert denn, wenn der Markt steigt, dann wachsen die natürlich noch viel mehr.
Okay, also quasi Geschäftsmodell by the dip, verstehe ich das richtig?
Ja, genau, by the dip und DCA.
Okay, alles klar. Jetzt habt ihr im Zuge der Finanzierungsrunde noch ein paar Sachen angekündigt, die bald kommen werden. Meiner Meinung nach am bemerkenswertesten ist, null Gebührenhandel, zumindest für Kleinanlegerinnen, wurde angekündigt. Fand ich spannend, hat man auch schon gesehen bei Binance und anderen. Ist natürlich ein Publikumsmagnet, wenn man um ja, keine Kosten BTC kaufen kann. Aber am Ende ist es bei euch ja doch das Geschäftsmodell, mit Gebühren sich zu finanzieren, wie wird das dann künftig funktionieren?
Ja, genau. Also grundsätzlich sehen wir einfach den Trend, dass Leute, dass Retail-Investors, gerade die kleinen Investoren, die jetzt nicht Millionen kaufen, sondern ein paar Sets kaufen wollen mit 10, 20, 50 Euro, dass die eben gebührensensitiv sind, oder? Und dass die angezogen werden durch ein Angebot eben tiefe Gebühren, oder? Und der Trend geht ganz klar dahin, dass bei Aktien, aber eben auch bei Bitcoin und Kryptowährungen, dass Trading-Gebühren auf null sinken. Also ich glaube, in den nächsten 5 bis 10 Jahren müssen alle Firmen sich wappnen gegenüber eben Robinhood oder Binance und so weiter, die ja das für Aktien und Bitcoin bereits anbieten, eben ohne Gebühren zu handeln. Und das ist gerade für Kleinanleger wichtig. Und da interessanterweise ist es so, dass wir mit den Kleinanlegern eigentlich am wenigsten Umsatz machen. Wir haben da die meiste Aktivität, also die meisten von unseren Kunden sind Kleinanleger, aber wir machen damit eigentlich am wenigsten Geld. Sondern wo wir wirklich Geld machen, ist mit den mittel- bis größeren Kunden, auch mit den High-Net-Worth-Individuals und mit den Geschäften. Wir können ja mittlerweile nicht nur im Retail-Customer bis 1.000 Euro, sondern auch Affluent und Private Customers bis 100.000 Euro und sogar höher. Also Leute, die 500.000 in Bitcoin investieren und können auch bei uns das machen. Und sogar seit Anfang Jahres eben auch Geschäftskunden, die einen Prozentteil ihres Vermögens mit dem Geschäft investieren möchten in Bitcoin. Und das ist eigentlich dann dort, wo diese Leute und Geschäfte auch bereit sind, mehr zu bezahlen für Services und so weiter. Das ist auch das Geschäftsmodell, by the way, von Swan Bitcoin, also der bekannteste Bitcoin-only Case in den USA. Dementsprechend dieses Kundenbedürfnis haben wir so aufgenommen. Wir glauben, dass wir einfach sehr viele Kleinanleger sehr, sehr glücklich machen können damit und dass die entsprechend dann das uns auch helfen, neue Kunden zu akquirieren, dass die App dann entsprechend weiterempfehlen, dass mehr Leute die App ausprobieren und sehen, wie einfach das geht, wie nutzerfreundlich die App ist und einige davon sich dann wahrscheinlich auch entscheiden, eben anstatt 20 oder 50 Euro mal auch ein paar hundert Euro zu investieren mit uns. Und da machen wir natürlich dann Geld und auch vielleicht eben uns empfehlen für Bekannte, die sie haben in ihrem Umkreis, die dann höhere Beträge investieren wollen, vielleicht sogar Geschäfte, mit denen sie connected sind, dann bei uns ihre Bitcoins kaufen und da machen wir dann Geld. Also wir erwarten eigentlich, dass wir paradoxerweise nicht weniger Geld machen, sondern mehr Geld machen, weil wir noch viel mehr Nutzer onboarden und glücklich machen können.
Okay. Wo zieht sich da die Grenze? Wo ist der Kleinanleger aus und wo fängt der Großinvestor an?
Ja, genau. Also bei uns Retail-Investors sind eigentlich bis 1.000 Euro am Tag und 100.000 Euro pro Jahr. Das ist das Kundensegment, das KYC-less bis bei uns investieren kann, also keinen Onboarding-Prozess machen muss, keine Ausweise hochladen, sondern einfach wirklich App downloaden, innerhalb von einer Minute ab 10 Euro bereits Bitcoin kaufen können und dass sie bei uns noch den Namen und so weiter angeben müssen. Dann haben wir das Affluent-Segment, das ist eben für Leute, die 1.000 bis 100.000 in einem Auftrag investieren möchten. Die müssen natürlich KYC machen dann in der App. Es geht aber auch ziemlich schnell, ein paar Minuten, dann hast du das gemacht. Das sind Affluent-Kunden und dann Private-Kunden sind alle, die mehr als 100.000 investieren wollen. Die machen das dann auch nicht über die App, sondern da haben wir einen Kundenberater, der Benjamin, der sich um diese Kunden kümmert. Die haben dann auch natürlich andere Bedürfnisse. Ne? Und dann eben Geschäfte, die auch in dieses Relay-Private-Business reinkommen. Jetzt die wichtige Frage, die auf das, was du wahrscheinlich raus wolltest, ist...
Genau, bis wann ist null Gebühren?
Genau, wer kriegt denn die null Gebühren? Also wir können noch nicht zumindest allen Retail-Investors null Gebühren geben, aber die Idee ist bis 50 Euro am Tag und 250 Euro im Monat. Das heißt, jeder Kunde kann eigentlich einen 50 Euro wöchentlichen Sparplan machen, ohne eben Gebühren zu bezahlen. Das ist die Idee. Aber to be defined, wir sind noch nicht live mit dem Modell, aber das so, danach sieht es aus.
Okay, alles klar. Also spannende Sache auf jeden Fall. Aber auch interessant, dass du sagst, quasi der Markt tendiert in Richtung null Gebühren. Ist das dann auch der Grund, warum dann Coinbase und vielleicht auch andere eigentlich schon vor längerem begonnen haben, das Businessmodell hinzudrehen, so eher so Richtung Software as a Service, wir sind Wallet-Anbieter und weniger dahin gehen, halt da Trading-Gebühren zu verlangen?
Ja, ich glaube schon, eben der langfristige Trend geht dahin mit Providern wie Robinhood oder wie Strike auch. Ich meine, Strike, wenn die nach Europa kommen, ist das natürlich ein Konkurrent für uns, weil die bieten jetzt schon Kauf und Verkauf und Transaktionen und so weiter mit Zero Fees an. Was man natürlich sagen muss, all diese Player verdienen dann im Hintergrund doch noch mit irgendwelchen Spreads oder versteckten Gebühren. Allermeistens verdienen die noch Geld. Das ist bei uns eigentlich nicht das Ziel, weil wir glauben wirklich, dass mittel- bis langfristig sogar auch schon auch mit Transaktionsgebühren noch viel Geld gemacht werden kann. Einfach nicht im Retail-Segment, aber eben mit Added Value Services, wie zum Beispiel mit Geschäftskunden, mit Privatkunden, mit etwas größeren Kunden, die weniger preissensitiv sind, weil sie halt mehr Geld haben, sind sie auch bereit für einen besseren Service mehr zu bezahlen und weil sie auch komplexere Anforderungen haben. Aber das Retail-Business, also rein nur, hey, ich will eine Wallet und ich will für ein paar Euro Bitcoin kaufen, das dort meiner Meinung nach ist nicht mehr viel Geld zu machen, weil es eben mehr und mehr Provider gibt, die da null Gebühren anbieten und das natürlich dann mit der Zeit, eben in den nächsten Jahren, die Kunden auch so erwarten.
Okay, also ihr bewegt sich quasi in eigentlich Richtung Freemium-Modell, ist ein gängiges Geschäftsmodell für Startups im Softwarebereich.
Genau, kann man so sagen, aber nicht Subscription-based, das ist auch noch wichtig, also das glaube ich auch nicht, dass das jetzt in unserer Industrie Sinn macht, ein Subscription-Modell, wo die Leute 10, 15, 20 Euro pro Monat bezahlen, auch wenn sie den Service gar nicht nutzen. Das funktioniert für Plattformen, die Unmengen an Content oder Produkten Dienstleistungen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Spotify oder Netflix. Da bezahlst du halt ein Abo-Gebühr pro Monat, aber hast dann die ganze Fülle an Musik der Welt und einen riesen Plethora an Serien und Filmen, die du dir reinziehen kannst. Bei Finanzdienstleistungen, glaube ich, ist das ein outdated Modell, das Banken noch benutzen. Ich meine, auch wenn du dein Konto nicht benutzt, zahlst du Kontoführungsgebühren und ganz viele andere versteckte Gebühren, dann fixe Gebühren, variable Gebühren und so weiter. Und ich glaube, das ist auch etwas, das outdated ist, was man ja auch sieht, dass mit Neobanken jetzt das versucht, diese Gebühren runterzubringen. Und jetzt eben bei unserem Modell, glaube ich, man sollte nur bezahlen für etwas, das wirklich Value bietet. Also man sollte keine Fixgebühren bezahlen müssen pro Monat, wenn man den Service gar nicht braucht, und eben auch für ganz kleine Transaktionen sollte man eigentlich nichts bezahlen müssen. Die Leute, die sich das leisten können und leisten wollen, eben bessere Services zu bekommen, die sollten dann bezahlen.
Okay. Und ihr entwickelt aber euch auch selbst in Richtung auch Softwareanbieter, soll ja eine White-Label-Lösung geben. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das ist der zweite Schritt dann, den wir angehen, wenn wir live sind mit den Zero Fees dieses Jahr, als wir die White-Label-Solution rausbringen möchten. Daran arbeiten wir bereits und wir haben schon Anfragen von vielen verschiedenen Firmen gehabt diesbezüglich, weil der Trend eben wirklich hingeht zu, Leute wollen Bitcoin kaufen und selbst verwahren. Also easy, also ganz einfach Bitcoin kaufen und eben auch einfach selbst verwahren können. Und das ist ja genau das, was wir jetzt eigentlich mit unserer B2C-Lösung machen. Also jeder Mensch in Europa kann unsere App runterladen und ganz einfach Bitcoin kaufen, die auch selbst verwahren auf dem Smartphone. Und jetzt gibt es ganz viele andere Firmen, die das auch gerne anbieten möchten, aber natürlich nicht selbst die Broker-Lizenz dafür, die Technologie dafür bauen wollen und so weiter. Das ist viel zu viel Arbeiten, würde es viel zu viel kosten. Und deshalb würden sie eben gerne eine Lösung anbieten, ganz einfach integrieren wie unsere. Und wir sind der einfachste Weg in Europa, wie man Bitcoin kaufen kann und verwahren kann. Und via API werden wir eben diese White Label Solution anderen Firmen anbieten. Das ist dann quasi B2B2C. Oder?
Also es kann eine Bank in ihre Banking-App einbauen zum Beispiel.
Beispielsweise Banken. Ich denke jetzt, die traditionellen Banken werden das grundsätzlich, die machen sowas eher weniger. Also möglich, ja. Aber die meisten traditionellen Banken, unserer Erfahrung nach, würden sowas selbst bauen. Eher denn jemand anderen integrieren. Aber Neobanken zum Beispiel, also wir hatten Anfragen von Schweizer Neobanken genau dafür, weil die eine sehr hohe Nachfrage von ihren Endkunden hatten, dass sie eben Bitcoin kaufen möchten und auch selbst verwahren möchten. Die würden dann gerne unsere Broker und auch unsere Wallet-Solution direkt einbinden via API. Also Neobanken sind ein gutes Beispiel. Dann viele Bitcoin-Firmen, die nicht unbedingt Bitcoin-Fintechs sind, also Bitcoin-Gaming-Companies gibt es ja, oder Bitcoin-Podcast-Companies, wo man mit Bitcoin ganz viele coole Sachen machen kann oder Bitcoin verdienen kann, aber die dann vielleicht auch eben kaufen oder verkaufen möchte und selbst halten möchte. Und diese Companies üblicherweise, was die jetzt tun, die empfehlen irgendeinen Exchange oder Broker und die empfehlen irgendeine Wallet, aber dann muss man das alles selber aufsetzen und so weiter als End-User. Und eigentlich wäre doch cool, wenn die das einfach direkt anbieten könnten. Oder? Und das ist das Ziel.
Okay, alles klar. Also eigentlich ein bisschen ähnlicher Weg wie auch Bitpanda, die haben ja auch kürzlich angekündigt, Software als Service anzubieten, um Crypto-Services in andere Fintech-Apps zum Beispiel einbauen zu können.
Genau, ja, also Bitpanda hat ja genau mit, ich glaube, N26 zusammengearbeitet und das ist so der erste große Kunde, der jetzt Crypto-Trading und Custody als White Label Solution einbauen wollte. Und bei uns ist genau eigentlich dann Bitcoin Trading und Self-Custody die Idee. Aber gleiches Prinzip, ja.
Alles klar. Was mir noch aufgefallen ist in den letzten Wochen, eigentlich ganz anderes Thema, aber Bitcoin-NFTs soll es jetzt geben oder gibt's. Ist das auch interessant für euch? Als Bitcoin-Startup würde sich's ja irgendwie auch anbieten, das mittelfristig auch zu integrieren.
Ja, genau, also mittel- bis langfristig sicher interessant, sicher etwas, was wir beobachten, aber nichts, das wir bisher jetzt in die Roadmap aufgenommen haben, auch weil wir nicht extrem jetzt Kundenbedürfnis festgestellt haben, bei unseren über 50.000 aktiven Nutzern hat jetzt da bisher meines Wissens noch niemand danach geschrien, hey bitte, wir wollen NFTs auf Bitcoin. Aber es ist natürlich cool, dass sich das entwickelt. Frage ist da etwas, muss es auf der On-Chain sein oder nicht? Aber ich glaube, grundsätzlich wird es sowieso sich entwickeln, dass NFTs und irgendwelche andere interessante Use Cases auf Bitcoin sich aufbauen werden. Und das schauen wir uns natürlich an. Und wenn das Kundenbedürfnis groß wird, dann schauen wir uns das auch an, um das zu implementieren und anzubieten. Aber grundsätzlich sind jetzt die Kundenwünsche noch ganz andere. Das geht eben darum, für verschiedene Kundensegmente ganz einfach Bitcoin kaufen zu können, verkaufen zu können, günstigere Fees, Sparpläne, andere Features in der App und dann auch eben Lightning. Das ist natürlich das letzte große Thema für uns dieses Jahr. Ganz viele Leute fragen nach Lightning und es macht auch total Sinn, wenn man sich aktuell die Gebühren, On-Chain-Gebühren anschaut. Das ist, glaube ich, ein No-Brainer, dass wir dahin wollen, eine Lightning-Wallet anbieten, aber auch Broker-Service, also kaufen und verkaufen mit Lightning anbieten wollen. Also da haben wir ganz andere Prioritäten noch, bevor wir uns dann den NFT-Use-Case näher anschauen.
Okay. Jetzt seid ihr am Markt nicht alleine unterwegs. In Österreich gibt es ja zum Beispiel 21 Bitcoin, auch ähnlich gelagert wie Relay. Strike aus den USA hast du schon erwähnt. Sind das so die drei Player oder gibt es noch mehr? In Asien zum Beispiel, gibt es da Vergleichbares zu Relay?
Ja, es ist spannend eigentlich, wenn man sich die verschiedenen Kontinente und Länder anschaut, gibt es viele lokale, ähnliche Player. Also der größte ist wieder mal ein US-Player, oder? Swan Bitcoin und da gibt es auch noch River Financial, das sind so die Bitcoin-only-Firmen, die es einfach machen, eben Bitcoin zu kaufen. Und auch viel Education machen zu Bitcoin und Sparpläne anbieten für Bitcoin DCA. Dann in Kanada gibt es Bull Bitcoin und ShakePay zum Beispiel, die nur in Kanada aktiv sind. Und dann gibt es in Australien Amber App zum Beispiel, oder? Und glaube ich BitToRoo, also auch ein Exchange, der das sehr einfach macht. Aber Amber App ist zum Beispiel eine App, die sehr ähnlich ist wie Relay. Dann gibt es Bitnob in Afrika. Auch ganz ähnlich wie Relay, ist auch sehr spannend. In Asien bin ich nicht sicher. Ich glaube, da ist der Markt noch mehr fragmentiert und da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, das kenne ich zu wenig, aber auch und dann eben in Europa, was du genannt hast, sicher Relay, der Marktführer in diesem Bereich und dann gibt es eben 21 Bitcoin, Pocket Bitcoin und auch auf verschiedene länderspezifische, zum Beispiel in Frankreich gibt es Stacking Sats, auch so eine ähnliche App, in Italien gibt es BitKippy, also da gibt es einige, das ist wirklich ein wachsender Markt, jetzt dieser Bitcoin-Only-Sparplan-App-Markt. Ich denke aber, dass sich das in Zukunft auch stark konsolidieren wird.
Bist du dann der den Markt konsolidiert am Ende?
Ja, ist nicht unbedingt meine Intention. Ich finde es super, wenn es verschiedene Player gibt. Das zeigt eben auch, dass es einen Markt, eine Nachfrage, Kundennachfrage gibt. Und ich habe nicht jetzt das Ziel, da absolut alles zu dominieren. Ich finde es gut, wenn es Competition gibt, aber der Trend ist halt schon so, dass wir meines Wissens jetzt die App sind, die am größten ist und am stärksten wächst und auch am meisten Finanzierung erhalten hat von Investoren und dann ist üblicherweise schon ein Trend, oder? Wenn ein Startup schnell wächst und viel Funding kriegt, dass die dann noch schneller wachsen und die anderen, die eher so bootstrapped unterwegs sind, also meines Wissens haben alle diese anderen europäischen Player nicht wirklich Millionen geraced bisher wie wir und deshalb werden die, es ist klar, dass die weniger schnell sich ausbreiten und weniger schnell wachsen und dann gerade in Bärenmärkten wie jetzt dann tendenziell der eine oder andere Laden auch zugeht, schließen muss und dann gibt es halt auf natürlichem Wege wahrscheinlich schon eine Art Konsolidierung. Aber ich glaube, die Kundennachfrage und der Markt ist so groß, dass definitiv Platz ist für verschiedene Players und ich glaube auch nicht, dass jetzt unsere Nische Bitcoin-Only-Sparplan dass das ein Winner-Takes-It-All-Game ist. Also das ist, wird in 10 Jahren nicht einfach ein Player geben auf der Welt oder ein Player pro Kontinent. Es wird sicher verschiedene Firmen geben.
Würde der Grundphilosophie von Bitcoin widersprechen. Also ein zentraler Player im Bitcoin-Space ist ja...
Absolut. Das wäre überhaupt nicht das Ziel, oder? Sondern verschiedene Player fokussieren sich auf verschiedene Nischen. Und ich meine, wenn du heute den Finanzmarkt anschaust, wie viele Banken gibt es? In der Schweiz gibt es schon an die 200 Banken und wir sind 8 Millionen Einwohner. Ich glaube, in Deutschland gibt es wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, mehrere hundert. In Europa gibt es mehrere tausend Banken. Also es wird auch mehrere Bitcoin-Provider geben.
Noch eine Frage zum jüngsten Bitcoin-Crash, der jetzt in der Nacht auf Freitag passiert. Was ist da deine Analyse? Warum ist jetzt wieder mal was passiert? Warum geht es runter? Ist das das Aus für die Silvergate Bank, die war ja in den USA irgendwie so die führende Kryptobank, oder gibt es noch andere Faktoren?
Ja, es war ja ziemlich viel passiert in kurzer Zeit, ziemlich koordiniert. Zum Beispiel die SEC hat ja eben gesagt, dass Krypto schärfer reguliert werden wird. Joe Biden hat denen was unterschrieben, dass das Bitcoin-Mining stark steuerlich benachteiligt wird. Dann eben Silvergate. Und das bei einem sonst schon relativ angespannten Markt. Was ich glaube halt, das ist ein Symptom des Kryptomarkts. Der Kryptomarkt, der jetzt stark ähnlich auf einem Trend ist, auf einem negativen Trend ist und viel Unsicherheit zu spüren ist. Und Bitcoin kriegt das einfach ab, weil viele Investoren, gerade auch große institutionelle Investoren, eigentlich noch keinen Unterschied machen zwischen Bitcoin und Altcoins und Kryptos und DeFi. Das ist für die alles, das ist alles dasselbe. Und deshalb gehen halt Auf- und Abwärtsbewegungen ziemlich einher. Aber ich glaube, mittel- bis langfristig wird sich Bitcoin da wieder sehr gut davon erholen, was ich nicht denke für viele Altcoins. Also bei den Altcoins wird es auch jetzt eine große Konsolidierung wieder geben. Und das passiert halt so in Schüben, und das war einer dieser Schübe jetzt übers Wochenende. Ja, ich glaube langfristig auch, dass wir jetzt, ich meine, diese FTX-Collapse und Terra Luna und Celsius letztes Jahr, das war ja nicht einfach so, das waren nicht Einzel-Events. Ich meine,
die hängen alle zusammen,
und das zieht alles jetzt immer noch seine Fäden mit, auch in den nächsten Monaten. Ich glaube, noch das ganze Jahr 2023 müssen wir uns nicht vormachen, sind wir einfach in einem Bärenmarkt, und die ganze Konsolidierung, ganz viele Exchanges und sogar Banken und irgendwelche Krypto-Projekte werden noch sterben. Und das ist jetzt dieses Silvergate-Ereignis war jetzt eines noch von vielen, das noch kommen wird. Also das ist ein Rattenschwanz. Und ich glaube, wir müssen uns 2023 klar auf einen Bärenmarkt einstellen, wo wir einfach Satz stacken und Bitcoin-Holdings akkumulieren können. Und dann im 2024, denke ich, wird sich der Markt wiederholen, und dann kommt auch das Halving, und dann wird es wieder Spaß machen.
Okay. Noch eine letzte Frage. Wann glaubst du, wann wird sich quasi Bitcoin so in der Wahrnehmung, du hast das ja gerade beschrieben, von Krypto, von Tech-Aktien lösen, weil jetzt sieht man, also wenn die runterfallen, dann fällt der Bitcoin auch, und wenn die steigen, dann steigt auch. Das heißt, er ist ja sehr stark gekoppelt an diesen restlichen Markt. Du bist ein Vertreter, der sagt, Bitcoin ist ja was ganz anderes. Wann denkst du, ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich das aufhört, wo das alles in einen Topf geworfen wird?
Ja, Warren Buffett sagt ja immer, die Richtung ist einfach vorherzusagen, aber das Timing ist unmöglich vorherzusagen. Also ich glaube, es geht ganz klar in diese Richtung, diese Diskussion eben, dass Bitcoin und Krypto als Narrative verschieden sind. Ich meine, ich sage nicht, dass Krypto schlecht ist grundsätzlich, ist einfach total verschieden, es sind andere Use Cases. Und ich glaube, diese Trennung, das müssen die Leute erst verstehen. Und ich meine, die meisten Leute verstehen ja schon Bitcoin und Krypto nicht. In der Schweiz sind erst 15% aller Leute irgendwie haben Access to Bitcoin oder haben in Bitcoin investiert oder auch andere Kryptowährungen. Also wir sind immer noch ganz am Anfang, und sogar diese 15%, ich würde jetzt mal behaupten, die Hälfte haben nicht wirklich verstanden, was sie da machen. Also die Mehrheit der Leute versteht es noch nicht wirklich. Und bis dieses Verständnis da ist, braucht es viel Education, viel Zeit. Und das kann jetzt in den nächsten 2-3 Jahren passieren, das kann sogar auch noch ein Jahrzehnt dauern. Es dauert einfach so lange, bis die Leute wirklich verstehen, was sind Kryptowährungen, was ist Bitcoin, was für verschiedene Use Cases gibt es, warum ist Bitcoin total unterschiedlich, und dann ist es wirklich, ich glaube, das wird ein schleichender Prozess in den nächsten 10 Jahren werden. Kann plötzlich auch ziemlich schnell gehen, aber ich würde jetzt mich eher einstellen, dass es noch ein paar Jahre dauert.
Okay, alles klar. Julian, das heißt, dir wird die Arbeit definitiv nicht ausgehen. Vielen Dank fürs Interview.
Danke dir, Jakob.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.